Herzlich willkommen zu Tech und Trara, einem Podcast der Netzpiloten, in dem ich, Moritz Stoll, der Moderator dieses Podcasts, mich einmal die Woche mit sehr, sehr vielen verschiedenen Gästen unterhalte. Und diese Gäste kommen alle aus sehr unterschiedlichen Themenbereichen. Und was jede Folge aber eint, ist, dass wir eigentlich immer versuchen, mit unseren Gästen gemeinsam rauszufinden, was Technik da bewirkt, wie Technik in diesem jeweiligen Bereich oder in diesem Themenfeld eine Rolle spielt und was man damit alles Cooles machen kann, weil das ist das, was uns Netzpiloten begeistert. Und diese Woche habe ich mich mit Christopher Flato unterhalten. Er ist Head of Public Relations bei der ESL, also der Electronic Sports League, einem wahnsinnig großen E-Sports-Unternehmen, das ganz, ganz viele Wettkämpfe organisiert im E-Sports-Bereich mit ganz vielen verschiedenen E-Sport-Titeln, also Spielen, die da gespielt werden. Und es war eine super spannende Folge, weil ich ihm ganz viele Fragen stellen konnte dazu, nicht nur zu E-Sport selber und zum kompetitiven Spiel und warum das so cool ist, sondern auch dazu, wie diese ganze E-Sport-Welt und alles hinter den Kulissen funktioniert und was die ESL macht und welche Spiele da gespielt werden und warum bestimmte Spiele gespielt werden und wo sich das Ganze zum konventionellen Sport abgrenzt und wo halt auch nicht. Und ja, super spannendes Thema, auch dann, wenn man eigentlich mit Gaming gar nicht so viel am Hut hat, weil E-Sport wird immer größer und wir dürfen davon ausgehen, dass es das auch in der Zukunft noch wird und dementsprechend ereilt uns das Thema irgendwie doch alle und es ist einfach spannend, so ein bisschen zu verstehen, wie diese ganze Welt funktioniert. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge, wir hören uns nach dem Intro wieder.
Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.
Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen zurück nach dem Intro. Herzlich willkommen, Chris Flato oder Christopher Flato. Ich weiß nicht, wie möchtest du genannt werden an der Stelle?
Bleiben wir bei Chris Flato, weil bei Christopher sich dann gerne mal der Fehlerteufel einschleicht. Dann ist dann meistens der Christian oder der Christoph. Chris kann sich jeder merken, deswegen ist es tatsächlich mein Favorite in dem Fall.
Alles klar, dann hallo Chris. Moin, schön, dass du da bist. Schön, dass du den Weg zu Tech und Trara gefunden hast. Freut mich sehr, wir sprechen heute über E-Sport. Da bist du ja tatsächlich auch jetzt schon durch deine langjährige Tätigkeit in dem Bereich absoluter Vollexperte für.
Ich hoffe.
Ja, also auf jeden Fall mehr als ich. aber dazu kommen wir gleich. Bevor wir jetzt richtig einsteigen, ich habe mir die letzten Folgen angehört und habe gedacht, es ist ja schön, dass ich immer sofort zur Sache komme, aber man könnte der Höflichkeit halber seine Gäste auch mal fragen, wie es ihnen eigentlich so geht. Deswegen wäre das meine allererste Frage an dich heute. Wie geht's dir? Was gibt's? Was macht das Leben? Alles in Ordnung?
Ja, soweit so gut. Aktuell haben wir ja sehr heiße Temperaturen draußen. Dementsprechend ist das Ganze natürlich ein bisschen warm, gerade im Homeoffice. Bei uns ist die komplette Company noch zu Hause quasi. Und ich habe hier mit meiner Maisonette-Wohnung die wunderbare Idee gehabt, mein Büro direkt nach oben zu verlegen, unter das Dach. Jetzt sieht man natürlich hier das Video nicht. Ich habe hier hinter mir direkt das Velux-Fenster, durch das die Sonne knallt. dementsprechend sind meine Tage sehr warm aktuell, aber ansonsten ist alles wunderbar.
Ja, was das angeht, habe ich alles richtig gemacht. Altbauwohnung, zweiter Stock. Perfekt. Es ist verhältnismäßig kühl. Also gestern war ich dann auch, weil ne, auch so eine Wohnung heizt sich irgendwann auf, aber ja, das stimmt, die Temperaturen. Ist deine Twitter-Timeline auch so voll mit diesen Nonsens-Tweets von wegen, oh, es ist so heiß? Oh ja, es ist echt heiß.
Das ist ja immer. Das kommt ja, egal ob es heiß ist oder ob es schneit oder ob es jetzt stark regnet. Es gibt immer diese mega Captain Obvious-Tweets, die dann in die Welt hinaus posaunen müssen, wie das Wetter gerade draußen ist. Genau. Die hat man, glaube ich, immer. Aber zu deiner Altbauwohnung, du hast dann auch sehr hohe Decken, ne? Das sind dann ja so 2,50 oder was sind das, diese Höhe?
Nicht ganz, also es ist nicht so ein super schöner Altbau. Deswegen, es sind nicht ganz 2,50, nee, eher so, obwohl. Ich messe jetzt nicht nach, aber es sind auf jeden Fall hoch. Also ich habe gerade letztens, ein Freund von mir ist ungefähr 2 Meter, es kommt hin, dass es 2,50 sind, ja. Ja, da staut sich die Hitze dann unter der Decke, ne?
Genau, da hat man natürlich eine deutlich bessere Luftzirkulation, weil der Raum eben noch größer ist. Ich weiß, ich habe damals während meiner Studiumzeit auch in einem Altbau gewohnt, da war das im Sommer auch nicht so schlimm wie hier jetzt in der Kölner Wohnung. Aber gut, ich meine, wir sind natürlich das Meckern gewohnt, wir als Deutsche, glaube ich, sind da immer ganz schnell dabei. Dementsprechend genieße ich die Wärme, solange sie noch da ist, und beschwere mich dann über das Matschwetter in 1-2 Monaten.
Ja, nee, ich versuche auch jetzt gerade noch so viel trockene und warme Tage mitzunehmen, irgendwie Sachen zu machen, die man nur draußen machen kann, weil das geht dann bald wieder nicht mehr und deswegen. Genau. Aber wir sprechen heute über eine Sache, die man sehr, sehr gut sehr lange drin machen kann. Richtig gute Überleitung.
Perfekte Überleitung, wow. Ja, danke.
Nämlich Zocken und vor allen Dingen gar nicht nur das Zocken, sondern vor allen Dingen das kompetitive Spielen, also das E-Sport an sich. So, und du hast damit ja beruflich viel zu tun, ich habe es ja im Intro schon erwähnt, du bist ja Pressesprecher der ESL. Mhm. Das heißt, vielleicht magst du mal sagen, was die ESL genau ist. Was ist irgendwie so eine, man hat davon immer so einen Begriff, aber vielleicht einmal so für den absoluten Vollline erklären, was macht ja, eigentlich.
Das okay, wirst also du schon mal getan ganz, haben wahrscheinlich. Wirklich ganz corporate erklärt ist die ESL das weltweit größte E-Sports-Unternehmen. Wir machen riesige Veranstaltungen auf der ganzen Welt, sind ein deutsches Unternehmen, sind aber mittlerweile auch wirklich in allen Teilen der Welt zu Hause, von Australien über Indien, Amerika natürlich und so weiter und so fort. Und wir veranstalten rund 33 Turniere pro Tag. Tatsächlich. Ein großer Teil davon natürlich entsprechend online und automatisiert. Da gibt es dann Weekly Cups oder irgendwelche Qualifizierungen für die größeren Turniere. Und dann rund, ja, sagen wir mal, 15 dieser Großveranstaltungen, von denen man sicherlich auch mal was im Fernsehen gesehen oder in der Zeitung gelesen hat, die dann tatsächlich bis zu 10.000, 15.000, teilweise sogar mehr als 100.000 Leute da anlocken, die sich das Ganze dann ja im Stadion in der Mehrzweckarena anschauen und dann quasi mit ihren Idolen auf der Bühne mitfiebern. Das findet dann in Spielen statt, wie Counter-Strike beispielsweise, ist sicherlich jedem ein Begriff, oder auch Dota 2, League of Legends etc. pp. Und ja, das Ganze kann man verfolgen, sowohl dann vor Ort auf der Veranstaltung als auch online über ein Twitch, YouTube, Facebook, teilweise sogar mittlerweile im Fernsehen über Sport1 oder ProSieben beispielsweise. Und ja, es ähnelt quasi sehr stark traditionellem Sport. Also wie du schon sagtest, dieser kompetitive Aspekt, der ist da sehr stark im Vordergrund, dass man eben auch in den Wettbewerb tritt. Und ja, das Ganze ist einfach überaus spannend mitzuverfolgen, gerade wenn man in der Szene beheimatet ist und wenn man vielleicht das Spiel sogar selbst spielt und man genau sieht, oh mein Gott, das, was dieser junge Mann oder die junge Frau da auf der Bühne macht, das könnte ich im Leben nicht. Genauso wie der Ronaldo einen Elfmeter verwandelt, den ich in 10.000 Schüssen nicht hinkriegen würde.
Ja, voll. Wobei ich da, aber da habe ich gerade noch einen Gedanken zu gehabt, ich glaube, was E-Sport teilweise so reizvoll macht, ist aber dann wiederum die Tatsache, dass jeder das eben dann doch könnte, nicht von den körperlichen Fähigkeiten oder den geistigen Fähigkeiten, weil dafür muss man wahnsinnig viel trainieren, aber so um Fußball kompetitiv zu spielen, musst du halt in den Verein gehen, mehrmals die Woche zum Training, und Computerspiele sind halt was, das kann ja jeder zu Hause machen. Und dadurch habe ich das Gefühl, ist ja der Einstieg in diese kompetitiven Bereiche vom Ding her erstmal leichter, dann da an die Spitze zu kommen, natürlich damit auch gleich ungemein schwerer, weil natürlich viel, viel mehr Konkurrenz da ist. Aber bevor wir da noch so tiefer drauf eingehen, jetzt vielleicht auch für die Zuhörer, die tatsächlich noch nicht so viel damit anfangen können, hast du so einen Vergleich von ESL zu, ich glaube, mich, ist das sowas wie der DFB zum Beispiel? Also eine Firma, die eben diese, ihr organisiert ja praktisch das kompetitive Spielen, wenn man das so möchte.
So in etwa, ja. Der große Unterschied zu einer DFL oder einem DFB liegt darin, dass wir beispielsweise keine Teams ja, unter uns haben oder vereinen, beziehungsweise wir keine Anteile in den Teams haben, wohingegen eine DFL ja quasi der Dachverband der verschiedenen Vereine und Verbände in Deutschland ist beispielsweise, jetzt für den Fußball im Speziellen. Da ist der große Unterschied, wir sind da sehr unabhängig und wir sind auch Publisher unabhängig, das heißt, wir machen jetzt nicht nur das eine Spiel oder das andere Spiel, sondern sind wirklich frei in unserer Entfaltung und suchen uns das aus, was gerade am angesagtesten ist, wo wir genau wissen, okay, die Leute haben da gerade Bock drauf, die wollen sich das anschauen, die wollen das spielen. Und machen das dann einfach. Und da herrscht natürlich eine viel größere Fluktuation. Also wir spezialisieren uns jetzt nicht nur auf eine Disziplin, nennen wir das Ganze mal, sondern haben tatsächlich teilweise bis zu 50 Spiele im Angebot, die wir auf den verschiedenen Skill-Leveln dann anbieten, von, sagen wir mal, Kreisliga bis hin zu Weltmeisterniveau. Und das auf der ganzen Welt. Also ja, wie ein DFB, nur unabhängiger, größer.
Okay, genau. Aber das heißt, im Grunde seid ihr, also ihr organisiert auch dieses ganze Ligasystem und wie man da aufsteigt und ne, dass man also sich da durch die verschiedenen Skill-Level praktisch durcharbeitet. Also das ist alles von euch, ihr macht das alles. Genau. Kommen von euch dann auch die Preisgelder, das ist ja im E-Sport-Bereich sind ja die Preisgelder oft sehr hoch, ne? Also wenn man nämlich Turniere gewinnt, also kommen die auch von euch dann oder stellt ihr die? Oder?
Die kommen in den meisten Fällen auch von uns. Natürlich stellen wir die auch durch mehrere Monetarisierungsmöglichkeiten zusammen. Mhm. Also die kommen dann aus Sponsoring oder Media Licensing Einnahmen etc. Aber ja, die stellen auch wir. Okay. Und was die ESL auch so besonders macht, du hast es gerade erwähnt, ist eben dieser komplette Komplex an Angeboten, die wirklich von ganz unten aus der Grassroot-Amateurebene bis an die Spitze gehen. Das heißt, du kannst bei uns, egal auf welchem Niveau du spielst, egal auch welches der populären Spiele du spielst, du kannst bei uns ganz unten anfangen und du kannst dich bis an die Spitze hocharbeiten. Mhm. Also da gibt es auch mittlerweile in vielen Spielen, wir nennen das From Zero to Hero, sehr einprägsam, sehr international natürlich, dass man sich wirklich von ganz unten bis an die Spitze hocharbeiten kann und dann irgendwann auch sehr gut Geld damit verdienen kann. Wie du schon sagtest, da sind einige Preisgelder mit verbunden, die auch teilweise in die Millionenhöhe gehen. Natürlich dann eher an der Spitze und weniger in der Kreisklasse. Aber das ist auch für viele junge Menschen ein Beruf geworden mittlerweile.
Ja, das ist echt krass. Also das, da wollte ich auf jeden Fall heute auch nochmal drüber reden. Vielleicht, was mich immer interessieren würde, also wenn man sich so deinen Werdegang anguckt, dann ist ja E-Sport ein ziemlich großer Teil ja eigentlich immer schon gewesen. Also du hast ja auch Bonjour mitgegründet. Mhm. Wie bist du denn, also wie bist du zum E-Sport gekommen? Darf ich kurz fragen, wie alt bist du nochmal?
Ich bin wunderbare 30 Jahre.
Okay, genau. Also ja, auch noch gar nicht so alt. Also aber E-Sport ist ja auch noch gar nicht so alt, deswegen...
Ich glaube, es kommt drauf an, mit welchem Maß man das Ganze misst. Also E-Sport an sich, wenn ich mir jetzt auch unsere Firmengeschichte anschaue, wir knacken jetzt auch im November die 20 Jahre, hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Gerade wenn man jetzt in Richtung Südkorea schaut, vielleicht noch einige Jahre mehr. Allerdings ist natürlich dieser Schritt in den Mainstream erst vor wenigen Jahren erfolgt. Also da würde ich mal pauschal bis vor 5-6 Jahren sagen, als dann auch die großen Sportveranstaltungen tatsächlich ins Licht der Öffentlichkeit getreten sind, wie hier auch deutschlandweit mit einer ESL One Frankfurt im Waldstadion beispielsweise oder der ESL One Cologne in der Lanxess Arena, die ja bis heute noch anläuft, mit denen wir dann auch sehr viele Blicke auf uns gezogen haben und das Ganze dann auch ja ein wenig in andere Gesellschaftsschichten tatsächlich vorgedrungen ist und auch weiter in Politik und Medien diskutiert worden ist. Das war auch ein sehr wichtiger Schritt. Und zu deiner Eingangsfrage, dass sich ja mein Lebenslauf sehr, sehr auf E-Sports bezieht, das ist tatsächlich gar nicht mal so falsch. Also ich war schon immer ein sehr leidenschaftlicher Gamer, habe aber früher auch eben die Klassiker gespielt, wie ein Pharao, diese tolle ägyptische Aufbausimulation. Ich weiß nicht, ob du es kennst, oder ja, Age of Empires, Pokémon, natürlich auch ganz großer Hit gewesen damals. Also schon immer viel Zeit auch an digitalen Endgeräten verbracht. Was mich tatsächlich erst zum E-Sport, also die kompetitive Variante gebracht hat, war StarCraft 2. Das ist vor 10 Jahren rausgekommen, so ziemlich genau auf den Tag 10 Jahre. Die hatten letztens ihr Jubiläum und das hat mir ein Freund empfohlen und meint, hey, das ist hier wie Warcraft 3, quasi nur im Universum, in der Galaxie und ein bisschen moderner und ganz cool. Das wird jetzt der neue Renner und dementsprechend habe ich mir das geholt. Und war dann auch total begeistert. Hab mir natürlich auch im Internet dann die ganzen Videos angeschaut, wie man besser wird. Und dann die ersten Turniere mir auch angeguckt. Die ersten Worts, also VODs, damals hat man noch Worts gesagt. Sprachgebrauch. von den Koreanern, die dann beispielsweise gegeneinander gespielt haben. Und dann bin ich tatsächlich erst in Berührung mit dieser kompetitiven Szene gekommen. Also relativ spät eigentlich. Ja. Und hab dann auch kurz darauf, 3 Jahre später mit einigen Freunden und Bekannten dann auch Bonjour gegründet. Für alle, die es nicht wissen, ist heute ein relativ bekanntes Streaming-Netzwerk in Deutschland, die auch viel mit den Rocket Beans zusammenarbeiten, die viel eigenen Content fahren, auch viel Educational Entertainment Content hier und da.
Infotainment.
Ja, genau. Infotainment, ja. Edutainment. Und das war damals tatsächlich als E-Sport-Schule gedacht. Also auch ein sehr interessantes Konzept. Wir wollten halt StarCraft ein bisschen weiter pushen, weil es sehr schwierig ist, da am Anfang den Einstieg zu finden. Und haben da auch sehr eng mit Blizzard tatsächlich zusammengearbeitet. Und ja, im Endeffekt bin ich dann allerdings vor 5,5 Jahren irgendwie bei der ESL gelandet. Ich weiß auch nicht mehr, wie das Ganze irgendwie passiert ist. Es kam auf einmal so.
Hat sich so ergeben, ja. Ja, aber vielleicht, also das klingt super spannend, vor allen Dingen, weil wie du schon sagst, eine StarCraft ist ja, also ich denke jetzt gerade, wir haben auch so ein paar Hörer, die jetzt gar nicht so tief im Gaming drin sind, dass man das vielleicht mal erklärt, das fällt so in diese RTS-Riege und das sind halt so Spiele, wo man halt viel gleichzeitig, also ne, das klassische Top-Down an sich, man muss Einheiten managen, Gebäude bauen und wo man wahnsinnig viel gleichzeitig im Blick behalten muss, aber dann auch sehr, also so Makromanagement, Micromanagement und wo dann wirklich ja auch die Spieler anfangen, sich so Build-Orders aufzubauen und zu lernen. Also ich mache dann das, wenn der bei so und so viel Prozent ist, baue ich dieses Gebäude, damit ich dann die drei Einheiten da schon mal hinstelle. So, und das ist ja wirklich, also ich habe das mal versucht mit Age of Empires 2, der Definitive Edition, habe ich mal wieder angefangen, so sehr viel das zu spielen. Und es ist halt, ich finde es, also ich bin nie super doll in dieses Kompetitive reingegangen, weil es hat mich so abgefuckt, um ganz ehrlich zu sein, dieses du musst es 1000 Mal machen und dann, ah nein, jetzt war ich hier eine Mitte, jetzt habe ich den einen vergessen, jetzt steht der, stand der Bauarbeiter, stand jetzt 4 Sekunden untätig rum, scheiße, das hat mich jetzt irgendwie 15 Sekunden gekostet und so. Genau. Also da kann man sich ja richtig reinfriemeln so.
Ja, also du brauchst auch eine sehr, sehr hohe Frustrationstoleranz. Ja. Ich spiele es immer noch und pack's dann hier und da auch mal wieder aus und bin dann auch mal wieder ganz tief drin im Spiel und will wieder das Beste rausholen und man muss schon sagen, dass es teilweise auch sehr, sehr frustriert. Gerade wenn man dann merkt, okay, ich könnte eigentlich schneller, aber gerade komme ich von 8 Stunden Arbeit nach Hause und bin eigentlich gar nicht in Form. Das nagt dann auch an einem tatsächlich. Ja. Also es ist ein sehr, sehr intensives Spiel, aber das reizt mich auch so wirklich daran. Also ich spiele eine breite Menge an allen möglichen Titeln, natürlich auch berufsbedingt, weil wir auch viel in alle Richtungen machen. Aber klar, ich komme immer wieder zu StarCraft zurück, weil es das Spiel ist, das mich am meisten fordert und tatsächlich mir auch alles abverlangt und ich mich auch nach 2 Stunden auf die Couch legen kann und nichts mehr anderes mache dann am Abend, weil es sehr, sehr intensiv und sehr mental sehr belastend ist natürlich.
Ja, und das ist tatsächlich ja auch was, da hatten wir auch im Vorgespräch so ein bisschen drüber geredet, so das Thema E-Sport und Sport. Also StarCraft ist natürlich sehr fordernd, aber generell ist ja kompetitives Spielen eigentlich immer sehr, sehr fordernd, weil man natürlich, also gerade wenn man, je besser man wird, eine Zeit lang habe ich Fortnite ziemlich intensiv gespielt. Und auch da ist, du musst dich halt so doll konzentrieren, du musst so viele Dinge gleichzeitig im Kopf behalten, du musst so viel lernen, dass eben die Dinge, die du ja sonst aktiv denkst, irgendwann in dein Unterbewusstsein übergehen und so. Und es ist, wie ich finde, körperlich auch eine Belastung da. Mhm. Dann hast du aber gesagt, und das war mir gar nicht, weil es gibt ja immer diese Debatte, ist E-Sport jetzt Sport oder nicht? Und warum ist es jetzt nicht olympisch? Und da wird ja häufig damit argumentiert, dass es ja keine körperliche Tätigkeit ist. Das ist ja so ein Argument, was viele bringen.
Ja.
Das hast du aber ja entkräftet.
So gesagt. Ja, tatsächlich. Also der Sportbegriff, der definiert sich ja nicht, wie viele gerne annehmen, durch die Menge an Bewegung. Es gibt viele Präzisionssportarten, sei es jetzt ein Golfen, ein Dartspielen, ein Sportschießen, ein Bogenschießen etc. pp. Curling, die tatsächlich mit deutlich weniger Bewegung auskommen als die Klassiker Fußball, Handball, Basketball, aber dennoch natürlich Sport sind. Und ähnlich sieht es auch beim E-Sport aus. Natürlich hast du deutlich weniger Bewegung. Also die Bewegungen, die beschränken sich da auf die Handtätigkeit an Maus und Tastatur oder am Controller. Aber dennoch, es geht da um die Präzisierung deiner Fähigkeiten, um Schnelligkeit, teilweise auch, weil viele E-Sport-Disziplinen im Team ausgespielt werden, eben auch um Kommunikation, um Integrität. Man muss als Team funktionieren, die Absprachen müssen passen und da muss viel trainiert werden. Also es gibt da sehr viele komplexe Inhalte, die durchaus auch mit dem traditionellen Sportbegriff übereinstimmen. Wogegen ich mich jetzt stellen würde, ist, dass ein E-Sport versucht, den traditionellen Sport in irgendeiner Form zu verdrängen, weil das ist keinesfalls der Fall, weil man natürlich auch sich weiterhin sehr stark bewegen muss. Also ich glaube, ein Kompromiss zwischen beiden ist das Beste, auch gerade wenn wir uns die Jugend heutzutage anschauen. Zocken oder Spielen gehört nun mal auch irgendwie dazu. Es ist das Unterhaltungsmedium der Jugend quasi. Und anstelle es zu verbieten oder einzuschränken, würde ich es lieber sehen, dass man es mit dem traditionellen Sportbegriff beziehungsweise mit dem traditionellen Sport vereint und gemeinsame Synergien findet, wie beispielsweise, dass sich Breitensportvereine auch darauf verlagern, hey, okay, wir spielen 2 Stunden auf dem Rasen und danach spielt die Mannschaft noch 1 Stunde FIFA im Vereinsheim. Oder ja, wir bieten kostenlose Stunden an, bei denen man im Vereinsheim unter Aufsicht zocken kann und vielleicht noch ein bisschen das Quäntchen Skill noch aus einem rausholt. Ne? Das sind so die Ansätze, die ich mir gerne wünschen würde und die auch vielerorts bereits umgesetzt werden in vielen Breitensportvereinen deutschlandweit.
Ja, das ist ja, also das geht ja auch, genau, das geht ja auch schon los, dass auch gerade zum Beispiel ja Fußballvereine wirklich immer mehr in das Thema E-Sport reingehen, weil da ja auch einfach, ich glaube, das ist auch, korrigier mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube, das hat auch einfach damit zu tun, dass da auch einfach viel Geld für drin steckt in dem ganzen Thema. So hatte ich das zumindest auch immer mal wieder gehört, dass das so der Grund ist, warum das jetzt auch gerade Fußballvereine irgendwie natürlich auch anzieht. Gleichzeitig frage ich mich aber auch so ein bisschen, warum das so schwer zu sein scheint, dass sich das doch irgendwie als Sport etabliert, weil ja Olympia zum Beispiel ja das ja nach wie vor noch nicht als Sportart, als olympische Sportart anerkennt. Und ich weiß aber nicht, wie das bei anderen Sportarten ist. Also wenn ich jetzt mir ein Spiel ausdenke, dass ich hau meinen Kopf gegen einen Ball heißt und sage so, und jetzt machen wir das olympisch, weil guck mal hier, also woran liegt das? Was sind da normalerweise die Kriterien für? Das verstehe ich nicht so ganz.
Also die große Herausforderung, gerade was Olympia betrifft, ist nun mal, dass ein E-Sport nicht so klassisch organisiert ist wie der traditionelle Sport. Es gibt nicht den Verband, es gibt nicht die Kreis- und Landesverbände, den Dachverband und so weiter. Gerade der deutsche Sportbegriff ist ja sehr, sagen wir mal, speziell. Nicht nur durch die Autonomität, sondern auch durch die Regularien, die sich eben darauf beziehen. Ne? Also es müssen, ich glaube, mindestens 10.000 Mitglieder sein. Es muss eine genaue Auffächerung zwischen den verschiedenen Landesebenen geben. Es muss einen Dachverband geben und so weiter und so fort. Weil ohne einen entsprechenden Verband eine Sportart gar nicht erst aufgenommen werden könnte, weil der DOSB, der auch in Deutschland beispielsweise dafür zuständig ist, nur mit Verbänden interagiert. Das heißt, du als Erfinder einer Sportart oder als Spieleentwickler könntest jetzt nicht einfach zum DOSB gehen und sagen, hey, macht mich mal als Sport bitte. Also so funktioniert das hierzulande nicht und das hat auch gute Gründe. Und dementsprechend wird es sicherlich auch noch eine Weile dauern, bis das in diese Richtung gerade in Ländern wie Deutschland akzeptiert ist. Darüber hinaus ist ja E-Sport nicht nur ein Sport, sondern beinhaltet gleich mehrere Titel, die viel Potenzial haben, als Sport anerkannt zu werden. Allerdings auch andere Spieletitel, die nicht so wirklich ins Konzept passen, beziehungsweise wenn wir uns jetzt die breite Gaming-Landschaft anschauen, gibt es sicherlich 90% oder 95% der Spiele, die überhaupt nicht für den E-Sport taugen würden. Ja. Und da sieht natürlich der traditionelle Sport auch durchaus die Gefahr, dass wenn man diese Tür auf der einen Seite öffnet, dass da auch viel mit an Bord kommt, was da möglicherweise nicht wirklich ins traditionelle Sportkonzept reinpasst. Dementsprechend verstehe ich da die Vorsicht. Und daher diskutieren wir natürlich auch mit dem IOC, mit dem DOSB, mit den verschiedenen Landessportverbänden bereits seit vielen Jahren, wie man vielleicht vereinzelt jetzt E-Sport auch in die Landesverbände mit einbringt, weil das ist durchaus möglich. Das machen auch viele Breitensportvereine, wie beispielsweise in Eintracht Frankfurt, die durchaus auch ein E-Sport-Angebot haben und wie man das dann zum Beispiel lokal für diverse Vereine möglich machen kann, dass da auch die Jugend sich dann eben unter Vereinsformaten trifft und da Vereinsliga ausspielt etc. pp. Da gibt es diverse Schritte, die bereits in den vergangenen Jahren unternommen worden sind.
Ja, dieses das mit den verschiedenen Titeln, das war auch so ein Punkt, den ich noch hatte. Weil das ja auch so ein bisschen die Frage ist, was muss denn ein Spiel eigentlich erfüllen, damit es E-Sport tauglich ist? Und wenn man sich mal so die Titel anguckt, die jetzt so gerade da so am, ich sag mal, ja doch so im E-Sport eigentlich am meisten vertreten sind, da sind das ja häufig tatsächlich Spiele, die auch ziemlich stark mit der Absicht, kompetitiv gespielt zu werden, auch entwickelt wurden. Mhm. Und häufig sind es ja auch Spiele, die sehr, sehr lange aktuell gehalten werden und die immer weiterentwickelt werden und die angepasst werden, weil das ist ja, glaube ich, eine sage ich mal, eine, was heißt eine Gefahr, ist das falsche Wort, aber Fußball ist ja als Spiel, existiert ja schon sehr, sehr lange und das ja. ist jetzt ja nicht irgendwie abhängig davon, wie, also es ist ja nicht auf dieselbe Art von etwas abhängig wie ein Spiel von der aktuellen Hardware, auf der es gespielt wird zum Beispiel. Und aber wenn wir jetzt mal so überlegen, so Counter-Strike gibt es schon super lange, wurde halt immer mal wieder neu, ne, mit CSGO ist jetzt aber auch schon wieder ein paar Jahre, ist auch schon wieder echt ein paar Jahre alt, ne?
Ja, CSGO bestimmt schon wieder 8, 9 Jahre ja, ungefähr, ja, wenn nicht sogar ja. noch älter, ja.
Genau, dieses Dota-Prinzip ist ja auch schon alt und das ist wahrscheinlich eins der Kriterien, oder? Dass es einfach lange existieren muss und lange kompatibel sein muss, lange am Leben gehalten werden muss.
Also wir sehen natürlich gerade anhand der populärsten E-Sport-Titel, dass das alles, jetzt mal ausgenommen Fortnite, alles Spiele sind, die schon seit ja, mindestens 10 Jahren fast auf dem Markt sind. Also wenn wir jetzt von League of Legends, Dota 2, Counter-Strike ausgehen, die drei wirklich großen im europäischen und nordamerikanischen Markt, dann sind die alle schon seit einigen Jahren mit dabei. Aber das hilft natürlich auch, die Community entsprechend aufzubauen, auch ein ja, entsprechendes Vermächtnis zu haben, auf das man zurückblicken kann. Wenn ich jetzt an unsere Turniere denke, wir machen Counter-Strike auch schon seit, ja, seit Beginn an quasi. Da können wir dann auch aus dem Vollen schöpfen und können genau zeigen, hey, so sah das vor 10 Jahren aus. Der Spieler, der heutzutage da auf der Bühne steht, der hat vielleicht damals gerade erst angefangen, das Spiel zu spielen oder der war damals schon mit dabei. Wir haben jetzt auch natürlich mittlerweile die ersten Pro-Gamer, die auch schon die 30 weit überschritten haben, die teilweise immer noch mitspielen oder dann in andere Rollen übergegangen sind, wie auch beim traditionellen Sport, beispielsweise als Coach oder als Berater tätig sind und Management-Rollen übernehmen. Also da sehen wir auch schon wieder ganz viele Gemeinsamkeiten mit dem traditionellen Sport. Und natürlich auch den Aspekt, dass Spiele erstmal eine Weile brauchen, um auch organisch zu wachsen. Es gibt auch einige Negativbeispiele natürlich in der Community, bei der einige Spiele künstlich gefranchised wurden und künstlich auf E-Sports quasi hin entwickelt worden sind, wo das Ganze dann im Endeffekt nicht funktioniert hat. Also die klassischen E-Sport-Spiele, die wirklich populär sind, die sind teilweise sogar von der Community mitentwickelt worden. Also wenn wir uns jetzt mal Counter-Strike anschauen, das ist eigentlich eine Mod von Half-Life 2 oder auch League of ja. Legends und Dota 2 sind eigentlich Fun-Maps aus Warcraft 3, also die ja. dann von verschiedenen Community-Mitgliedern weiterentwickelt wurden. Und die sich dann irgendwann, wie am Beispiel von Riot, zu einem weltweit größten Spieleentwickler zusammengeschlossen haben. Also da gibt's tatsächlich viele, viele Gemeinsamkeiten zwischen den Spielen, die anscheinend alle auch ja, Erfolg versprechen.
Ja, ist ja auch wieder eine Parallele eigentlich zum traditionellen Sport, dass ja auch Sportarten wachsen ja auch und entstehen. Mhm. Und da ist es ja auch jetzt nicht die Regel, dass man sagt, okay, das machen wir jetzt, das ist super so, weil das kann man schön wettbewerbsorientiert machen. Also Overwatch war doch so ein bisschen, wenn ich mir recht entsinne, der Versuch, einen E-Sport-Titel auf den Markt zu bringen. So mit aus dem so Heldenshooter gab es auch schon vorher, aber so in dem, das war ja schon ein bisschen auch was Neues so, hat ja nicht so richtig gut funktioniert, oder nicht?
Ich glaube, das ist auch eine sehr komplexe Debatte, gerade wenn wir in die Thematik Open versus Franchise Ecosystems gehen, stellt sich da auch die Frage, was funktioniert wirklich langfristig? Wir vertreten die Ansicht, dass offene Ökosysteme immer besser sind, weil natürlich auch viel Expertise von verschiedenen Stakeholdern mit eingebracht werden kann und das Ganze auch deutlich organischer wachsen kann, als wenn man es in ein Franchise-Korsett quetscht im Endeffekt. Aber ich glaube auch, dass das E-Sports-Produkt der Zukunft auch noch nicht wirklich gefunden worden ist. Es wird sicherlich in den kommenden Jahren auch noch weitere Titel geben, die uns wieder völlig überrollen, wie ein Fortnite beispielsweise, wo man dann auch wieder sagen wird, oh mein Gott, das ist der neueste Hit, das ist jetzt der E-Sports-Titel schlechthin. Und das macht auch die Dynamik in der Branche aus, dass man eben, gut, man hat alte Spiele, aber es kommen auch immer wieder neue dazu. Es gibt eine riesige Auswahl. Der eine guckt vielleicht eher die Strategiespiele, der andere schaut sich lieber die Shooter an. Es ist einfach für jeden was dabei und jeder kann auch, wie du schon eingangs erwähnt hattest, auch mitwirken, auch selbst sehr einfach in die Szene einsteigen. Ob man dann das Talent dafür hat, ist natürlich auch eine andere Sache.
Ja, ich hatte es nicht, das kann ich schon mal sagen. aber das ging mir dann auch bei Fortnite so, dass ich dann irgendwie so dachte, so ja geil, wenn ich jetzt, also rein theoretisch, wenn ich jetzt richtig viel üben würde, hammer viel trainieren würde, dann könnte ich ja auch in diesen Bereich rein. Ich habe dann tatsächlich das nicht getan, aber das ist ja dann auch so ein Ding. Da können wir auch noch mal drüber reden, dass ja auch E-Sport etwas ist, was wirklich krass anstrengend ist. Also um wirklich gut zu sein, muss man ja, also ist, das ist ja einfach dann ab einem gewissen Punkt ein Vollzeitjob. Und da gibt es ja dann auch, das hatte ich mich auch gefragt, sicherlich das Problem, also ne, das haben ja viele Sportler, dass sie irgendwann, ne, du machst ja häufig dasselbe, also Basketballer, und es geht auf die Gelenke, und da gibt es ja dann so diese typischen Sportlerverletzungen. Mhm. Weißt du von sowas auch jetzt vom E-Sport, weil zumindest die körperliche Komponente ist ja unabhängig vom Spiel immer sehr ähnlich, also es ist zum Beispiel sehr viel Sitzen. Mhm. Ist das so ein Ding, dass E-Sportler so bestimmte Krankheiten bekommen?
Ja, tatsächlich schon. Also ich weiß, dass gerade viele der Top-Teams heutzutage verstärkt auch auf Ausgleichssport setzen, weil Sitzen natürlich auch das neue Rauchen ist. Also da muss auch drauf geachtet werden, dass die Spieler nicht eben nur 5, 6, 7, 8 Stunden am Tag vor dem PC sitzen, sondern auch Ausgleichssport machen, Teambuilding-Exercises, sich gesund ernähren und so weiter und so fort. Also wie du schon sagtest, es ist tatsächlich ein Fulltime-Job und es gehört deutlich mehr dazu, als nur, sag ich mal in Anführungszeichen, ein Spiel zu spielen. Und was die Verletzungen betrifft, so ist das, glaube ich, auch ganz spielabhängig. Also wir haben gerade in StarCraft 2 viele Fälle von Karpaltunnelsyndrom oder auch Hand-Faust-Probleme, die dann auch Probleme mit den Fingern haben. Weil gerade bei StarCraft du natürlich viele Aktionen pro Minute auf Tastatur und Maus vollbringen musst. Und wenn du das 20 bis 30 Minuten durchziehst, nehmen wir mal jetzt so einen Durchschnittswert von 300 bis 400 RPM, so nennen die sich die Actions per Minute, dann geht das natürlich auch auf die Gelenke, ganz klar. Ja. Und da muss dann eben auch Ausgleich geschaffen werden und geschaut werden, dass der Spieler sich auch entsprechend davon erholen kann. Was wir auch in letzter Zeit gesehen haben, sind vermehrt Fälle von Burnout tatsächlich, gerade bei vielen Top-Teams in der Counter-Strike-Szene. Das ist allerdings auch dem geschuldet, weil die kompetitive Szene in den vergangenen Jahren sehr stark angewachsen ist, sodass diese Spieler quasi alle 2 Wochen an einen anderen Punkt der Welt reisen, um dort das nächste E-Sports-Event vor zigtausenden, teilweise Millionen von Zuschauern zu bestreiten. Und das natürlich auch ziemlich auf die Verfassung schlägt, wenn man nur unterwegs ist, wenn man quasi keine Pause hat. Das sind auch, also sagen wir mal, Herausforderungen des heutigen E-Sports, dort auch sowohl auf Integrität als auch auf die Sicherheit und das Wohlwollen der Spieler zu achten, dass eben auch alle gesund und fit bleiben, dass es auch Player Breaks gibt, die haben wir mittlerweile eingeführt mit der Counter-Strike Player Association, ne? Also den Verband der Counter-Strike-Spieler sozusagen. Krass. Und dass diese Spieler eben auch diese Pause haben, wo sie abschalten können, wo sie nicht in einer Woche wieder nach Montreal fliegen oder nach Köln oder sonst wohin. Und dass das Ganze auch einen besseren Zyklus auch darstellt für diese Spieler.
Das ist ja eh auch was Leistungssportler halt auch ja im traditionellen Sport häufig dann ja auch haben, dass einfach der Druck und der Stress und dieses viele hin und her und so, und dass sich dann ja irgendwann auch eigentlich ja fast das ganze Leben um den Sport dreht. Ich kann mir jetzt vorstellen, aber das ist auch, also das stelle ich auch gerne zur Debatte, ob das stimmt, aber ich kann mir vorstellen, Medien haben ja generell auch die Eigenschaft, dass sie natürlich auch manchmal eine ablenkende Wirkung haben. Also ich, wenn ich gestresst bin, manchmal setze ich mich dann halt vom PC einfach, um so ein bisschen abzuschalten und eben nicht nachzudenken oder guck dann eine Serie und das wirkt ja so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal betäubend, ich meine das gar nicht so negativ, aber ne, und das hat ja auch immer die Gefahr, dass man das übertreibt, so, das ist ja auch ein Ding, das kann man ja mit allem Möglichen machen, also man kann ja auch einfach den ganzen Tag Netflix gucken, ist auch nicht gut und ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass wenn man als Job etwas hat, was dann eigentlich 8 Stunden lang am Tag maximal darauf fokussiert und dann natürlich sind ja viele Spiele auch auf sag ich mal, Dopaminausschüsse und so, ne, haben ja so leichte Faktoren, die einen auch immer wieder dazu bringen, das zu spielen, dass das auch psychisch eine Gefahr, denke jetzt gleich so gravierend, aber zumindest ein Faktor ist, den man ja auch irgendwie mit einbeziehen muss wahrscheinlich.
Definitiv. Also wir reden hier natürlich, wenn wir jetzt das Bild ein bisschen größer spannen, vor allem um Medienkompetenz, Mediennutzung und die ist natürlich im E-Sport, wo ja der Hauptaugenmerk auf einem Medium liegt, ganz besonders stark. Und da stehen wir auch, genauso wie jeder Spielehersteller, in der Verantwortung, da auch vorbeugende Maßnahmen zu treffen, Kinder als auch Eltern zu informieren, mit Rat und Tat zur Seite stehen, auch zu evaluieren, was ist vielleicht auch irgendwann zu viel? Wo sollte man dann möglicherweise auch sagen, hey, jetzt mach mal wieder was anderes und geh mal wieder raus? So der typische Elternspruch. Stehen wir natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite. Ich bin darüber hinaus nämlich auch Jugendschutzbeauftragter der ESL. Bin da auch sehr eng mit der USK verknüpft, bei der wir auch Mitglied sind. Die USK ist die unternehmerische Selbstkontrolle. Das heißt, wir kümmern uns da auch vor allem um die Altersfreigaben auf den Veranstaltungen, sodass beispielsweise bei einem Counter-Strike-Event, dem das Spiel ab 16 Jahren freigegeben ist, natürlich auch nur Leute ab 16 dran teilnehmen können und so weiter und so fort, damit die Online-Auftritte entsprechend gekennzeichnet sind und so weiter. Also es ist ein sehr komplexes Thema, gerade in Deutschland, wo wir einen sehr, sehr strengen Jugendschutzrahmen haben, an dem wir uns halten möchten, müssen allerdings auch möchten, weil wir auch ein deutsches Unternehmen sind und auch die Werte vertreten. Und das ist ein sehr interessantes Thema tatsächlich, weil auch teilweise berechtigte Sorgen von Eltern uns erreichen, die auch sagen, hey, wir finden das alles cool, was ihr macht, aber mein Sohn spielt aktuell 16 Stunden am Tag. Was kann ich da machen? Und was ich da auch immer empfehle, ist tatsächlich, sich mit den Kindern zusammenzusetzen, weil häufig wird das Kind dann am PC gelassen und ja, es zockt dann ein bisschen und was es da zockt, ist mir im Endeffekt auch egal, es hat seinen Spaß und gut ist, sondern sich dann auch eben mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, versuchen zu verstehen, okay, was reizt mein Kind an dieser ganzen Thematik so, was ist das Interessante daran, warum spielt es das Spiel, warum schaut es dieser E-Sports-Veranstaltung zu und ja, in der im besten Szenario sich dann auch für diese Thematik zu interessieren und ein Teil dieser Szene zu werden, weil es wird nicht weggehen, so viel kann ich tatsächlich sagen und es wird vielleicht tatsächlich noch ein bisschen weiter in diese digitale Transformation gehen, in der wir gerade alle leben und dementsprechend halte ich es da sehr wichtig, dass Eltern das auch auf dem Schirm haben und auch wissen, was ihre Schützlinge da teilweise auch treiben.
Ja. Sehe ich aber genauso. Also, weil ich finde, bei der Debatte ist es immer so schwierig, weil das schnell immer in so absolute Dinge geht. Also in so pauschalisierende Aussagen, das ist schlecht oder so viel spielen ist schlecht und so. Mhm. Und dass man, glaube ich, immer dann bei sich selber oder halt bei seinen Kindern, je nachdem, glaube ich, ist es immer gut zu hinterfragen, warum mache ich das, warum spiele ich das oder warum spielt mein Kind das? Und es ist ja, also wenn ein Kind einen Sport, wenn jetzt jemand Schach total toll findet, dann würden, glaube ich, weniger Leute auf die Idee kommen zu sagen, spiel mal ein bisschen weniger Schach, ich glaube, das ist schlecht für dich. Und dann aber, wenn du halt merkst, dass jemand etwas tut, um sich zurückzuziehen zum Beispiel, dann ist es auf einmal ein Mittel, aber es geht nicht mehr um die Sache an sich. Und ich glaube, das ist auch so eine Frage des Hinguckens. Genau.
Also ich glaube, das ist halt ein sehr großes Thema, Medienkompetenz, was auch keine Neuerscheinung ist, sondern sich wirklich durch die Geschichte der Menschheit zieht. Als der Buchdruck erfunden worden ist, hat man zu den Leuten auch gesagt, hey, ihr zieht euch alleine in euer Zimmer zurück, lest nur noch Bücher, ihr geht gar nicht mehr raus in die Natur und schreibt Gedichte. ihr werdet komplett sozial verarmen und nie wieder mit Leuten reden können. Und an was ihr alles denkt, wenn ihr diese Bücher lest, da ist ja quasi für die Fantasie Tür und Tor geöffnet. Das ist ja enorm gefährlich, das geht überhaupt nicht. Und Gleiches kam mit dem Fernsehen und dasselbe mit dem Internet wieder, und es wiederholt sich im Endeffekt wieder.
Natürlich.
Heutzutage sagt man dann auch, ja, lies doch mal ein gutes Buch oder setz dich doch mal mit der Familie und schau dann abends den Tatort zusammen und so weiter und so fort. Wohingegen ich dann eher argumentieren würde, dass ich mein Kind lieber 1 bis 2 Stunden Computer spielen lassen würde, als eine passive Berieselung am Fernseher zu beobachten. Also da gibt es dann allerdings auch verschiedene Standpunkte, und das muss auch jedes Elternteil, glaube ich, für sich selbst dann wissen, wie man damit umgeht mit der Thematik.
Ja. Nee, finde ich, also ich stimme dir da auch komplett zu. Ich finde auch, das driftet dann halt schnell in so ein, ich nenne das immer so Phrasengeballer ab. Also jeder sagt, ja, das ist aber nicht gut. Oh, und die, ne, und dann, also keine Sorge, ich mache sie jetzt nicht auf, aber die Killerspieldebatte ist dann ja auch immer noch ein Riesenthema. Und es ist immer einfach, das Medium dafür verantwortlich zu machen, aber letzten Endes ist es eigentlich ja nie das Medium, sondern, aber ich glaube, damit haben wir das Thema auf jeden Fall gut.
Ich will da jetzt auch gar nicht so umschifft und belassen wir es dabei.
Genau, belassen wir es dabei, das muss jeder für sich selber wissen.
Genau.
Dann ist es, eine Sache, die mich auch noch interessiert hat, ist, ich kann es mir vorstellen, dass es das gibt, Doping. Gerade bei einem Sport, der so unfassbar viel Konzentration erfordert, wie Counter-Strike, wie Valorant, StarCraft, was auch immer. Ist das ein Thema?
Ja, jein. Sagen wir jein. Also das technische Dopen, also das allseits bekannte Cheaten, ist, denke ich mal, so alt wie Computerspiele selber, weil jeder auch damals bei Age of Empires, wie hieß der Cheat nochmal, Big Daddy eingegeben hat und dann mit diesem
Daddy,
Auto umfahren konnte. Oder Rosebud bei Sims. Ich glaube, das ist teilweise mit der Szene verbandelt. Bei normalen Spielen ist es okay. Im kompetitiven Umfeld ist es natürlich absolut nicht okay. Ne? Das geht überhaupt nicht. Und dementsprechend haben wir auch seit Anbeginn der Firma quasi auch ein Anti-Cheat-Tool mitentwickelt, der auch über unsere Plattform läuft, der auch quasi den PC der Spieler scannt, wenn sie jetzt lediglich online spielen. Die Option gibt es ja bei uns auch. Und wenn wir offline in unserer hermetisch abgeriegelten Turnierumgebung sind, da gibt es auch noch zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen, dass beispielsweise die Spieler keine elektronischen Geräte mit auf die Bühne nehmen dürfen, also auch keine USB-Sticks, keine Handys, dass beispielsweise Peripheriegeräte wie Maus und Tastatur komplett von uns durchgecheckt werden, weil da natürlich auch heutzutage Flash-Speicher etc. drin existieren können, dass jeder Spieler seine Festplatte, seine SSD direkt nur vor dem Spiel bekommt und danach wieder abgeben muss. Und danach werden alle SSDs abgeglichen, ob es irgendwo Differenzen gibt. Also da sind wir schon sehr, sehr vorsichtig, um da auf jeden Fall die Integrität zu bewahren. Sollte das alles schiefgehen, haben wir immer noch einen Schiedsrichter hinter dem Team, dass der oder die auf irgendwelche Auffälligkeiten achtet, wenn der Spieler dann vielleicht auf einmal ein sehr abruptes Mauszucken hat oder auf einmal durch Wände sehen kann. Aber sowas passiert grundsätzlich eigentlich nicht. Also offline sind wir da relativ gut gewappnet. Das körperliche Doping ist tatsächlich eine relativ neue Erscheinung. Da haben wir zum ersten Mal wirklich vor 4 Jahren von Wind von bekommen. Da hat nämlich ein ehemaliger Profispieler in einem Interview zugegeben, dass er und sein Team damals alle auf Adderall gewesen wären. Adderall ist quasi eine Ritalin-Alternative, die gerade bei ADHS-Patienten eingesetzt wird, zur Konzentrationssteigerung und damit man eben diesen Tunnelblick hat und sich komplett von nichts anderem ablenken lässt. Das ist leider auch in den USA sehr, sehr populär. Da wird es häufig von Studierenden genommen, die sich auf ihre Abschlussprüfung vorbereiten. Also ein sehr großes Problem da. Und dementsprechend haben wir natürlich auch sofort reagiert und uns direkt, weil wir mit der Thematik erstmal nichts zu tun hatten vorher und da auch keinesfalls unsere Expertise liegt, haben wir uns mit der WADA und der NADA zusammengeschlossen. Das ist die National Anti-Doping Agency und die Worldwide Anti-Doping Agency, glaube ich.
Oha.
Und haben uns von denen auch erstmal beraten lassen, wie das denn bei Olympia alles läuft, haben dann auch unsere Liste mit verbotenen Substanzen festgelegt und testen seitdem tatsächlich auch auf gerade diese PEDs, die Performance Enhancing Drugs und andere Mittel, die Leistung entsprechend verbessern oder fokussieren. Also da sind wir sehr vorsichtig und toi toi toi, bisher gab es tatsächlich keine positiven Fälle. Und das Feedback der Spieler war auch sehr eindeutig, dass sie möchten, dass es diese Tests gibt, weil wir natürlich auch von vielen Sportarten gesehen haben, gerade hier in Deutschland, im Radrennsport, ich glaube, da weiß ich wovon ich rede, dass sowas dann auch ganz schnell von der Bildfläche verschwinden kann, sobald die ersten Sponsoren abspringen und die Medienrechte nicht mehr interessant sind, geht dann alles ganz fix den Bach runter und das möchten wir und die Spieler und die Zuschauer natürlich nicht und dementsprechend wurde das alles sehr, sehr positiv aufgenommen.
Ja, ja, es gab doch auch, das war glaube ich jetzt bei der letzten Fortnite-WM, da gab es ja auch so das Problem, dass ja manche dann auch teilgenommen und das gestreamt haben. Mhm. Und das teilweise, also ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher, aber war das nicht bei dem Ninja, dass irgendjemand anders dessen Stream gesehen hatte und da sich halt ein Vorteil, oder irgendwie hat der davon Wind bekommen auf jeden Fall.
Das weiß ich tatsächlich nicht. Allerdings ist das natürlich auch ein weitreichenderes Problem. Gerade wenn Spieler ihre eigene Spiele streamen, in den meisten Fällen haben sie dann natürlich ein Delay drin von teilweise bis zur Minute, dass man nicht genau mitverfolgen kann, was er da macht. Aber natürlich ist das auch eine Frage von Werbeplatzierungen, von Medienrechten, die da eigentlich durch den Veranstalter geklärt werden. Weswegen ist bei uns, bei unseren Turnieren, zumindest auf Offline-Umgebungen erst gar nicht erlaubt ist, Spiele zu streamen. Also das können wir auch teilweise nicht verantworten, weil da auch ja manchmal Werbetreibende mitzusehen sind, die für manche Länder zum Beispiel unangemessen sind, weil es verboten ist. Es gibt ja auch verschiedene Werte, die da eingehalten werden müssen. So manche Länder sind bei Wettanbietern sehr strikt, andere bei Alkohol, wieder andere, wenn es um Nacktheit geht zum Beispiel, was wir natürlich nicht haben, aber nur mal um ein Beispiel zu nennen. Und das müssen wir natürlich auch alles einhalten und dementsprechend macht es wirklich Sinn, das komplett über den offiziellen Stream zu verteilen, um da nicht irgendwelche Seitenstraßen zu eröffnen.
Ja, aber es ist ja E-Sport, ist ja tatsächlich ziemlich stark mit Streaming ja auch verbunden, weil ja einfach, glaube ich, auch viele E-Sportler dann das nutzen, sie zocken streamen das dann und das geht ja tatsächlich dann auch oft ohne Commentary, habe ich das Gefühl, weil es ja dann einfach wirklich nur um das Gameplay an sich geht und sich die Spielweise ab oder auch anzugucken und da ein bisschen was bei mitzunehmen.
Ja, also manchmal erlauben wir es auch, gerade bei Qualifier-Events oder so, die dann komplett online stattfinden, dann können die gerne streamen, solange sie einen entsprechenden Delay mit einstellen im Stream. Mhm. Das erlauben wir dann grundsätzlich auch, außer irgendwas spricht komplett dagegen. Aber es hängt auch immer vom Spiel ab, von dem Turnierformat und so weiter. Also da gibt's immer Besonderheiten.
Also der Nachteil liegt ja auch primär bei dem Streamenden. Also es ist ja tatsächlich, man schadet damit ja anderen nicht so sehr.
Definitiv.
Bevor wir jetzt, also ich glaube, wir haben das Thema schon ziemlich ausleuchtend oder ausführlich beleuchtet. Das wollte ich eigentlich sagen, nicht ausleuchtend befürwortet, aber auch das. Und zwar eine letzte Sache, weil ich habe immer noch das Gefühl, es gibt nach wie vor noch viele Leute, die dem Thema sehr kritisch gegenüberstehen. Also diese typischen, das ist irgendwie kein Sport und das ist blöd und so. Hast du irgendwas, was du denen, also möchtest du da irgendwas zu sagen, wenn jemand sagt, ach E-Sport, das ist doch gar kein richtiger Sport oder das verschwindet doch eh wieder von der Bildfläche, bla bla bla. Kannst du denen irgendwas, hast du da so ein Argument gegen, was man einfach mal so sagen kann, so nee, pass mal auf, hier.
Gut, also per se muss natürlich jeder selber wissen, was er gut findet und jeder kann sich sicherlich eine eigene Meinung bilden. Ich bin zum Beispiel persönlich auch kein großer Freund von Fußball, sage ich hier mal ganz offen, ist einfach nicht meine Sportart. Ich schaue mir gerne Eishockey an oder Badminton oder anderes. Fußball ist einfach nicht meins. Da kann es noch so viele Leute geben, die sagen, aber der Heimatverein und boah, das Derby und das ist doch mitreißend. ist einfach nicht meins. Und dementsprechend bin ich auch niemandem persönlich böse, der sagt, nee, E-Sports findet er nicht gut oder würde er sich nicht angucken. Das ist ja jedem selbst überlassen. Ich kann allerdings jedem mal nahelegen, sich zumindest mal mit dem Thema zu befassen, weil es ist ein sehr komplexes Thema. Es gibt viele unterschiedliche Spiele und gerade die Generation, sage ich mal, bis 40 oder sogar 45 ist ja aktiv mit Videospielen aufgewachsen. Und da gibt es auch hier und dort Berührungspunkte, auch teilweise sehr viele alte klassische Games, die teilweise als Speedruns oder ähnliches auch veranstaltet werden schon fast. Und das lohnt sich sicherlich, da mal einen Blick reinzuwerfen. Und ich finde auch, bevor man irgendwas komplett verteufelt und an den Pranger stellt, sollte man sich zumindest mal mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Also das ist zumindest mein Ansatz und das würde ich mir auch wünschen, wenn andere Leute das ebenso handhaben würden. Ja. Ansonsten würde ich jeden auch einladen, bei unserer ESM on Cologne einzuschalten. Die findet jetzt die Tage statt.
Sag mal das genaue Datum, dann packen wir das nämlich auch in die Shownotes und alles.
Oh Gott, da hast du mich gerade auf dem...
Ah, sorry, okay, ich dachte, du hast das jetzt aus so falscher Rücksicht.
Wir schneiden das einfach raus und dann sage ich das wie aus der Pistole geschossen.
Genau.
Verdammt, jetzt muss ich kurz gucken. Ich habe nämlich die Pressemitteilung nicht selber geschrieben. So, warte.
21. August.
So. Nee, fast. So.
Nee?
Nee. Tatsächlich läuft die ESL One Cologne vom 18. bis zum 30. August, also in 6 Tagen geht's los und da geht es insgesamt um 500.000 US-Dollar. Das ist quasi unser Flagship-Event, wie man international so schön sagt, das jetzt erstmals nicht in der Lanxess Arena stattfinden kann, aufgrund der aktuellen Beschränkungen, sondern online. Dennoch erwarten wir da wieder sehr, sehr großen Zuschauerandrang und tolle Spiele und ja, jedem sei da mal nahegelegt einzuschalten. Solltet ihr oder sie jemals im Leben Counter-Strike gespielt haben, ist das sicherlich was sich auch anzuschauen lohnt.
Ja, okay, ich werde reinschauen, auf jeden Fall. meiner Frage noch, das war auch genau darauf bezogen, nicht Geschmacksfrage, denn man kann natürlich sagen, interessiert mich nicht, aber einfach dieses Verteufeln davon, weil ich finde, das ist immer noch, mich nervt das, dass es oft so verteufelt wird, generell Videospiele, aber halt insbesondere auch dieses Thema. Und ich finde auch, sich das anzugucken, ist eine gute Sache.
Ja.
So, das war doch jetzt schon mal sehr produktiv. Ich glaube, das war ein Gespräch, was sowohl Leute, die dieses Thema überhaupt nicht kennen, da reingeführt haben, hat und denen vielleicht so ein bisschen die Tür dahin geöffnet hat. Aber ich glaube, das ist auch interessant für jemanden, der sich vielleicht mit dem Bereich schon auskennt, der grundsätzlich weiß, worum es dabei geht, aber einfach mal so ein bisschen auch zu verstehen, wie funktioniert das Ganze eigentlich, was für Dinge tut ihr eigentlich bei der ESL, was macht den E-Sport aus? Und jetzt ist es aber ja immer noch ein Podcast, in dem wir hier gerade sind. Und die meisten Podcasts brauchen ja feste Kategorien. So auch dieser Podcast. Und ich würde dich jetzt einfach mal ganz unvorbereitet in diese Kategorien reinschmeißen. Die erste Kategorie heißt nämlich, was hast du zuletzt gegoogelt? Weil wir ja doch, also meine Gäste und ich, in der Regel sehr digital affine Menschen sind. Wäre meine Frage, was war das Letzte, was du gegoogelt hast? Das kann jetzt alles sein. Ne? Das muss nichts mit E-Sport zu tun
haben. Zählt mit Googeln auch was bei YouTube suchen?
Ja, also wenn du damit versucht hast, irgendwie was zu finden.
Also das habe ich tatsächlich gestern Abend gemacht. Und zwar war es die StarCraft 2 Cannon Rush Defense. Weil ich nämlich da gerade wieder sehr stark laddere und das da gerade gegen Struggle. Und da habe ich mir 1-2 Videos angeguckt. Ansonsten, was immer sehr hoch gerade bei mir ansteht, sind Workout-Videos, weil Sport momentan ja nicht so viel stattfindet. Und da habe ich gestern auch die Pamela Reif wieder gegoogelt, die nämlich ganz tolle Abs-Workouts macht.
Oha, ja, den jetzt nochmal auf den letzten Drücker im Sommer nochmal das Sixpack.
Ja, genau, rausholt. Weil der Urlaub kommt. Sehr gut. Und ja, muss ja bald mal losgehen.
Ja, das stimmt. Ja, das habe ich vor 3 Monaten habe ich angefangen mit Workout. Aber es ist nicht meins.
Meins auch überhaupt nicht. Aber also ich spiele Badminton und das hat bis vor einigen Wochen nicht stattgefunden. Und dementsprechend musste ich mir einfach irgendwas anderes suchen, um mich zu bewegen. Und da war das eine ganz nette Alternative. Jetzt, da Sport wieder langsam, aber sicher möglich ist, merke ich auch schon, dass da die Interesse deutlich wieder abnehmen.
Ja. Da kann ich dir übrigens auch auf einen Netzpilotenartikel verweisen, nämlich zu dem Kanal von Felix Lobrecht, Shutdown Fitness. Okay. Der hat mit seinem Personal Trainer, Nico Peschke heißt, der hat ja zusammen einen YouTube-Kanal eröffnet, wo sie so Trainings gemacht haben, die jeder mit Eigengewicht machen kann. Und das ist halt dann nicht nur App, sondern es ist dann Ganzkörper und ist, also ich pack's nicht, bin ich ehrlich, aber die haben das auch so abgestuft und so einig, wenn man jetzt nicht ganz unfit ist, kriegt man das, glaube ich, hin. Ich bin auch echt eine Memme, was das angeht, also das muss man auch ganz klar sagen. Ich habe gerade mal geguckt, was ich zuletzt gegoogelt habe, und tatsächlich habe ich zuletzt gegoogelt Unity Controller Input, weil ich, also ich habe ursprünglich Medieninformatik studiert und ich hab dann lange irgendwie, programmieren, ist das so mein Ding und so, und hab gemerkt, jetzt so rein beruflich nicht, aber ich hab dann irgendwann angefangen, immer so in meiner Freizeit mal so an so Minispielen rumzubasteln. Meistens mache ich die nicht fertig und lasse es dann auch wieder sein, aber es macht mir irgendwie Spaß. Und da hatte ich jetzt eine Idee für ein Spiel, wo man, ja, für so ein 2D-Minigame, wo du praktisch, du guckst mit dem Joystick in eine Richtung und dann lädst du so einen Sprung auf. Und das ist eigentlich ein Jump'n'Run, aber dass du halt eigentlich nur mit diesen Sprüngen durch das Level springen kannst und immer so auch in der Luft dann so Doppelsprünge machen kannst, bla bla. Ja. Und dafür musste ich mir nochmal kurz angucken, wie nochmal der Controller-Input implementiert wird.
Ja, da habe ich auch sehr großen Respekt vor, so alles, was Programmieren betrifft. Ich habe mal so einen Kurs damals gemacht, aber viel weiter darüber hinaus bin ich leider auch nicht gekommen.
Ah, ich finde, es macht, also mir macht es nach wie vor auch viel Spaß, aber für jetzt einen Job ist es mir dann immer, also es wird dann halt schnell sehr eintönig, wenn man halt dann einfach irgendwann auf dasselbe tut, und das hat mich dann irgendwann einfach gelangweilt, auch wenn natürlich die einzelnen Sachen super anspruchsvoll sind, aber so von der, ich brauche immer verschiedene Dinge irgendwie, mit denen ich, und deswegen bin ich ganz froh, bei Netzpiloten zu sein, weil sobald ich über Dinge schreibe und rede, kann ich halt immer schön springen.
Ja, definitiv.
So, da sind wir wieder. Wir mussten tatsächlich kurz absetzen. Mein, ja, frisch adoptierter Hund oder unser frisch adoptierter Hund hat sich gerade mal dazu entschieden, lauthals zu bellen. Das ist jetzt irgendwie eine neue Masche bei ihr. Das tut mir sehr leid, dass wir jetzt hier kurz unterbrechen mussten. Ich hoffe, du verzeihst es mir.
Das ist okay, das gehört ja zur Content Creation dazu, gerade wenn man von zu Hause aus arbeitet in diesen Zeiten, dass da auch mal die ein oder andere Störung auftritt.
Die sogenannte Authentizität.
Genau, die ist besonders wichtig heutzutage.
Die ist wahnsinnig wichtig. Ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Also ich muss auch nochmal rausfinden, was man da machen kann, weil man soll Hunde ja nicht bestrafen. Das bringt nichts, wenn man den dann irgendwie, wenn man die dann anraunzt, aber ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, oder wir haben noch nicht so richtig rausgefunden, wie man sie davon abhalten kann, zu bellen, wenn sie irgendwas scheiße findet. Aber
das ist eine sehr gute Frage. Ich bin da tatsächlich auch null bewandert. Wir hatten nie ein Haustier, größtenteils, weil damals meine Mutter und ich so zusammen quasi gegen alles allergisch waren, was es so gab. Mhm. Also Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Pferde. Gut, das sind jetzt keine Haustiere, aber da wäre dann höchstens ein Vogel drin gewesen. Und da hatten wir dann auch keine Muße. Dementsprechend bin ich komplett tierlos aufgewachsen, habe da auch null Ahnung von nichts.
Ich auch, aber meine Freundin
nicht. Okay.
Die hatte auch mehr Ahnung als ich. Aber ja, die ist jetzt halt, wir müssen die jetzt halt gerade erziehen. Die ist jetzt auch erst seit anderthalb Wochen bei uns. Mhm. 7 Monate alt, also ja, das ist auch ja okay, dass die noch ab und zu. Ja. Gut, aber wo waren wir denn stehen geblieben? Ich glaube, wir hatten gerade die Kategorie durch mit dem Googlen.
Genau.
Wir haben gesagt, was wir beide gegoogelt haben. Du hattest nach der Cannon Defense, wie heißt das nochmal?
Cannon Rush Defense, genau.
Cannon Rush Defense, also wie man den Cannon Rush verteidigt,
so
nehme ich an, ne?
Genau.
Ja, genau. Und ich habe danach gegoogelt, wie ich in Unity, also der Game Engine Unity Controller Inputs richtig einstelle. Und dann sind wir sind fast fertig auch mit dem Podcast. Wir haben noch eine zweite Kategorie und die ist fast noch ein bisschen wichtiger. Und zwar die Empfehlung der Woche.
Mhm.
Meine Gäste und ich sprechen in jeder Podcast-Folge jeweils eine Empfehlung aus für irgendwas. Also du kannst alles empfehlen, wo du sagst, das sollten Tech- und Trara-Hörer tun, sich angucken, machen, hören, lesen, was auch immer. Hast du da irgendwas?
Boah, sogar 3 Sachen. Okay,
ja, schieß los.
Pass auf, erstmal mein All-Time-Favorite, Tropic Thunder. ist ein Film, den man sich immer wieder angucken kann. Wunderbare Komödie mit Robert Downey Jr., Jack Black und nicht Adam Sandler, sondern Ben Stiller, die beiden, die man immer verwechselt. Wunderbarer Film, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Total lustig, könnte ich mir jeden Tag angucken. So.
Ist das nicht der, wo Robert Downey Jr. Einen schwarzen Sergeant spielt und dann, was auch schon völlig skurril ist, weil er, ne, also, und dann aber so sehr in dieser Rolle aufgeht, dass er dann praktisch völlig vergisst, dass das ja eigentlich gar nicht wirklich seine Hautfarbe und seine Herkunft sind.
Genau, also er spielt einen Australier, der einen farbigen Sergeant spielt, ja, und so weiter, der einen farbigen Sergeant in der Buchreihe, in der Filmreihe spielt und so weiter. Das kann man natürlich immer weiter spinnen. Es ist auf jeden Fall sehr komplex, manchmal auch ein bisschen einfältig, aber auf jeden Fall was zum Lachen. Jeder, der gerne mit einfachem Humor konfrontiert wird, der kann sich das gut zur Gemüte führen. So, dann habe ich noch was anderes. Das ist vielleicht ein bisschen was für die Leseratten, und zwar mein absolutes Lieblingsbuch, und zwar heißt das Ein Mann namens Ove. Ist kein besonders bekanntes Buch, aber ein wunderbarer Roman über einen älteren Herrn, der einiges mitgemacht hat, und da wird quasi es gibt immer Zeitsprünge, und zwar aus der Vergangenheit, wie er eine Situation erlebt hat, und dann in die Zukunft und wie das ihn dann für heute geprägt hat. Ist auch ein wunderbar trauriger und auch sehr witziger Roman. Also ich habe den vor ein paar Jahren im Urlaub gelesen und lag da am Pool und kam zwischen Heulen und Lachen zu gar nichts mehr. Ne? Also es wechselte sich immer ab, und wunderbar traurig, wunderbar schön, wunderbar lustig. Kann ich nur empfehlen für jeden, für den das was ist. Ein Mann namens Ove heißt das. Ist auch nicht teuer. 10 Euro oder so, Taschenbuch, geht ganz fix. Und dann was relativ Neues, und zwar muss das auch nicht jedermanns Sache sein, aber ich habe mir neuerdings auf Netflix diese Dokumentation mit Zac Efron angeschaut. Gemeinsam mit meiner Freundin. Diese...
wo er so um die Welt reist.
Genau, wo er um die Welt reist. Ja. Und es ist natürlich sehr geprägt von seiner Präsenz, und man merkt, dass er... Ja, sagen wir mal, lange Zeit in seiner Hollywood-Blase gelebt hat, und sein Lieblingswort ist auch wow, also da kann man durchaus auch ein Trinkspiel draus machen, aber es ist eine sehr interessante Dokumentation über verschiedene Orte der Welt, und hat mich da tatsächlich so ein bisschen dazu veranlasst, ein bisschen nachhaltiger auch zu denken. Also ich habe das immer so, ja, am Rande natürlich, man vermeidet ein bisschen Plastikmüll und alles, aber jetzt auch mal aktiv geguckt nach einem Wasseraufbereitungssystem zu Hause, dass man nicht mehr die Flaschen kauft, und dass man vielleicht dann auch eher das bessere Fleisch an der Fleischtheke kauft, anstatt das eingeschweißte und so weiter und so fort, weil das einem schon so ein bisschen die Augen auch geöffnet hat. Also es fand ich ganz, seichte Unterhaltung, aber mit einem ernsten Hintergrund, kann ich auch nur empfehlen. Und wie gesagt, man kann es auch als Trinkspiel missbrauchen.
Man kann es ja einmal gucken für den Gehalt und einmal zum Saufen. Genau, so das etwa. Ist ja dann die gute Kombination. Ja, finde ich gut. Ja, also geile Empfehlung. Das Buch werde ich tatsächlich, weil ich bin auch gerade voll auf dem Roman-Trip wieder. Also ich habe irgendwie immer so Phasen, wo ich ganz viel lese, und jetzt gerade lese ich relativ viel Romane einfach, und das hört sich nach einem Buch an, was mir sehr gut gefallen könnte. Wir packen das auch alles, die ganzen Links, wie immer, in die Shownotes, da findet ihr das dann alles. Ich habe dann auch zwei Empfehlungen. Meine erste Empfehlung knüpft auch ein bisschen an das Buch an. Ich weiß nicht, ob du den Autor kennst, John Irving ist jetzt nicht sonderlich unbekannt. Der hat ja relativ viele Bücher geschrieben. Ich finde den Autor super geil. Ich finde, der schreibt total coole Bücher. Und eins seiner bekanntesten, und das kann ich echt nur empfehlen, das zu lesen, ist ja Hotel New Hampshire. Was ich an dem halt so cool finde, ist, dass der so, ja, eigentlich immer ganz schön abgefahrene und Geschichten schreibt und auch ganz schön, also fast schon ein bisschen kranke Charaktere, aber alles so wertfrei. Also es ist alles so normal in diesen Romanwelten, die er macht, und irgendwie einen total coolen Blick auf so das menschliche Miteinander, auf die Entwicklung von Menschen. Er begleitet ja oft auch halt die Charaktere dann wirklich ja von jung bis alt und so. Also super, also so ein richtiger ich kann heute nicht reden, Romancier, also jemand, der richtig gute Romane schreiben kann.
Das, ein sehr guter Romanverfasser.
Ein sehr guter Romanautor. Ja, genau.
Also das hat mir tatsächlich letztens erst ein Freund empfohlen. Das ist aber schon ein älteres Buch, oder?
Ja, Das ist schon älter, ja. Genau. Also der ist, glaube ich, auch schon alt. Mhm. Das ist ganz abgefahren. Der hat in all seinen Büchern eigentlich immer, also er war Ringer früher und er steht auf Bären. Also das findet, also oft sind Bären in seinen Büchern, kommen die vor. Und oft ist der Ringsport halt auch irgendwie ein Ding. Und er hat auch so diese Ringerohren, die da so schon so ein bisschen, so diese Kohlohren nennt man das doch. Ja, und also irgendwie ein abgefahrener Typ. Und das ist auch total krass. Ich habe mir auch mal ein Interview angeguckt, wie der, ich guck mal, dass ich das finde, dann packe ich das auch in die Shownotes, wie der Romane schreibt. Der fängt halt immer mit dem Ende an und arbeitet sich dann dahin und so. Und auch so ganz stoisch. Ja, total. Also der setzt sich dann wirklich jeden Tag hin und schreibt dann und ist echt, also ein abgefahrener Typ und halt auch abgefahrene Bücher. So, meine zweite Empfehlung ist tatsächlich gesponsert und zwar von dogsharing.de. Passt zum Thema, dass hier gerade der Hund gebellt hat. Dogsharing ist ein Konzept, wo es darum geht, dass man sich praktisch mit anderen Leuten die Verantwortung für einen Hund teilt. Das kann so aussehen, dass man zum Beispiel eine feste Urlaubsvertretung in dieser Person hat oder dass man jemanden hat, der dreimal die Woche auf diesen Hund aufpasst oder man holt sich den vielleicht sogar gemeinsam. Da gibt es ein paar verschiedene Ansätze und dogsharing.de ist eben eine Plattform, die halt das als Hauptthema hat, wo man halt sich anmelden kann, komplett kostenlos und dann da so Inserate einstellen kann, wenn man zum Beispiel jemanden sucht mit einem Hund, der vielleicht ein bisschen Verantwortung da loswerden muss oder wenn man selber einen Hund hat und Leute braucht, die vielleicht ein paar Mal die Woche auf ihn aufpassen oder man möchte mal in den Urlaub und möchte den Hund nicht in eine Pension geben, dann ist das halt so ein bisschen der Gedanke einer Win-Win-Win-Situation, also sowohl der Hundebesitzer hat was davon, als auch der Hundefreund in dem Fall, also die Person ohne Hund und der Hund selber auch, weil, wenn wir ehrlich sind, sind so Hundepensionen irgendwie blöd, weil die natürlich gar nicht so die individuelle Betreuung bekommen. Ich habe tatsächlich selber dieses Dogsharing sogar schon mal gemacht, bevor dann der eigene Hund kam, weil ich habe ja gerade erzählt, ich hatte ja auch nie einen Hund und es war eine coole Möglichkeit, um das mal kennenzulernen. Deswegen, das ist meine Empfehlung der Woche. Dogsharing.de gibt es auch noch andere Möglichkeiten, sich da auch unter Hundebesitzern miteinander zu verabreden und ist, wie ich finde, eine coole Sache.
Ich finde es ganz interessant, weil heutzutage irgendwie alles in Richtung Sharing-Konzept geht. Ne? Also Carsharing, Dogsharing, was weiß ich nicht, was Sharing. Das scheint irgendwie das neue Konzept 20,
ja, total.
Ja, sonst was. Ab 2000, wann ging das so los? 2015 oder so? Auf einmal
würde ich auch
noch
sagen,
alles shared, Airbnbs, Privatwohnungen geteilt und so weiter. Finde ich aber auch gut, weil es macht ja auch Sinn, ne, teilweise. Ja. Also ich würde mir zum Beispiel auch allein aufgrund der Verpflichtung nie einen Hund anschaffen, weil ich mich nicht jeden Tag drum kümmern kann und auch teilweise auch nicht möchte. Aber wenn man sich das tatsächlich teilen würde, würde ich mir das auch vorstellen, so einen Hund für 3-4 Tage die Woche zu nehmen oder für 2 Tage, wenn man es dann mit 3 Personen insgesamt teilen würde, finde ich eigentlich ganz interessant.
Ja, finde ich halt auch cool, weil das eben, genau wie du schon sagst, ne, nicht jeder kann einfach und ein Hund ist eine Riesenverpflichtung. Ja. Ich alleine würde das auch nicht machen. Wir sind ja zu zweit, so dadurch geht das so, aber alleine, das ist halt echt, das ist ja ein Lebewesen. So. Und ich finde auch, sich das zu teilen mit Leuten und wenn du halt in deiner direkten Umgebung niemanden hast, der das halt mit dir machen kann, dann ist es halt cool, wenn du praktisch übers Internet dann Leute kennenlernst und dich mit denen vielleicht dazu verabredest. Und ich finde das ein cooles Konzept.
Definitiv.
Also,
ja, gerade wenn man natürlich einen Fulltime-Job hat und 8 Stunden pro Tag im Büro sitzt, ist es natürlich auch dem Tier dann gegenüber ein bisschen unfair. Ne? Also muss man dann auch Lösungen finden, zur Mutter geben, zur Nachbarn geben, sonst wohin geben und muss da im Endeffekt wahrscheinlich auch noch für bezahlen. Das ist ja auch nicht Sinn des Ganzen. Ne?
Nee, genau. Und so hast du eben die Möglichkeit, dich, und du lernst neue Leute kennen, die auch irgendwie da hingehen. Und ich, also wir hatten ja, wie gesagt, diesen gescherten Hund, der war 5 Wochen hier. Und das war so toll. Also es war wirklich eine richtig geile Erfahrung, weil ich dadurch erstmal gelernt habe, wie cool das sein kann, einen Hund zu haben. Weil das ist sowas, ich glaube, wenn du es, also ging mir jetzt so, bevor ich das nicht selber hatte, wusste ich nicht, wie schön das sein kann. Und das ist echt eine coole Sache. Deswegen, ja, vielen Dank an dogsharing.de. Verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Auf der Plattform könnt ihr das easy machen. Wie gesagt, ist kostenlos. Guckt rein und vielen Dank für das Sponsoring. Und damit haben wir tatsächlich, glaube ich, jeder coole Empfehlung abgegeben, die für unsere Hörer, glaube ich, auf jeden Fall interessant sind. Also mich interessieren sie alle und ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen der polarisierende Faktor in diesem Podcast, weil wenn man mich blöd findet, dann ist der Podcast echt irgendwie
schwierig. Definitiv.
Ja, dann macht es keinen Spaß. Ja, die Gäste sind cool, aber ja, der Typ, der da immer...
Ist genauso wie bei Wer wird Millionär, ne? Das ist eigentlich ein cooles Konzept, ja, aber dieser Günther Jauch, du, ne? Ja. Kann man sich das auch nicht angucken, wenn man Günther Jauch nicht mag, nee, ne? So ist das leider. Ja, oder macht stimmt. das überhaupt noch Günther Jauch? Ich weiß es gar nicht.
Das macht noch Günther Jauch, ja.
Tatsächlich bin ich, so was lineares Fernsehen betrifft, nicht mehr so wirklich auf der Höhe.
Ja, ich schon, weil ich das so geil finde, manchmal einfach was vorgesetzt
zu kriegen. Ah, das kann ich
also
nicht,
manchmal brauche ich... Ja, ich, das ist lustigerweise was ich oft von Leuten, die halt auch schon lange und früh mit dem Zocken angefangen haben, das ist oft was, wo die genau das sagen, so, nee, das kann ich nicht. Und mich entspannt das manchmal. Einfach Fernsehen anmachen und dann läuft Discovery Channel und ich gucke mir an, wie irgendwelche abgehalfterten Typen im Beringsee Fischernetze einholen. Und ich denke mir, ja.
Naja, ich werde dann hibbelig. Also ich gucke auch gerne Serien und auch mit meiner Freundin natürlich, ne, wie man, ist ja natürlich auch ein gemeinsames Hobby dann irgendwann Serien gucken. Und ja, ich gucke mir dann, das ist so eins, einer meiner Laster, ich gucke mir dann Serien gerne wieder rauf und runter an bis zum Erbrechen. Also sei es Family, Friends, How I Met Your Mother, so die typischen drei und dann natürlich hier und da noch was ein bisschen spezieller ist, könnte ich so runter gucken und dann wieder von vorne anfangen.
Ja. Ja, Modern Family habe ich, glaube ich, 5-mal gesehen mittlerweile.
Und also, ich lache immer noch. Ich kann auch jedes Mal wieder lachen. Das ist.
Und ich lache sowohl an den Stellen, wo ich weiß, dass ich lachen werde, und bei denen, weil das guckt man ja irgendwann dann auch so nebenbei. Und manchmal guckt man an einer anderen Stelle hin und sieht dann nochmal einen neuen Witz und muss dann wieder lachen. Ja, ja, tolle Serie. Packen wir auch noch als Empfehlung
Modern dazu. Family, also wer Modern Family noch nicht geguckt hat und auch nur entfernt für Sitcom brennt, der sollte sich das wirklich mal zu Gemüte führen. Eine wunderbare Serie.
Unbedingt, ja. Ja, absolut. Okay. Chris, ich glaube, wir haben heute wahnsinnig viel über E-Sport geredet. Wir haben aber uns auch einfach so cool unterhalten, was ich immer sehr mag, wenn man einfach auch mal abschweift und über anderen Quatsch redet. Mir hat die Folge mit dir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, dass du da warst.
Es war sehr schön. Vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut und ich fand es auch sehr interessant, auch teilweise die Sichtweisen aus deinem Blickwinkel mitzuerleben. Das ist für mich auch immer sehr wertvoll, weil man da natürlich auch mal Meinungen mitnehmen muss, die vielleicht nicht aus dem eigenen Umfeld kommen. Deswegen vielen Dank auch dafür und würde ich sagen, spielen wir gleich erstmal eine Runde StarCraft, oder?
Das finde ich gut, muss ich mir mal wieder runterladen.
Ist sogar kostenlos.
Ich habe den Blizzard Launch. Ja, stimmt, StarCraft 2 auch kostenlos?
StarCraft 2 ist kostenlos.
Ah, cool. Ja, ich hätte nichts dagegen, auf jeden Fall. Genau, dann bleibt mir noch zu sagen an die Hörer von Tech und Trara, auch vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch Spaß gemacht. Falls ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das machen, indem ihr uns abonniert, auf welcher Plattform ihr uns auch immer hört, also ob es auf Apple oder Spotify ist, einfach auf Folgen oder Abonnieren klicken, das hilft uns sehr. Und auf iTunes könnt ihr uns gerne auch eine Bewertung dalassen, das ist auch sehr wertvoll für uns. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen zu diesem Thema habt oder zu anderen Folgen oder was auch immer, irgendwas an uns richten wollt, dann könnt ihr das machen über unsere E-Mail-Adresse techundtrara@netzpiloten.de. Auf Twitter findet ihr uns unter techundtrara und auf Facebook und Instagram unter Netzpiloten. Da sind wir eigentlich überall erreichbar. Und wenn ihr noch Fragen an Chris habt, dann
findet ihr mich,
schreibt die gerne.
Und auf Twitter unter, wie heißt ich denn da, ESL-Flato Friedrich Ludwig Anton Theodor Otto, ohne W hinten. Und ansonsten einfach auf LinkedIn, wenn es was eher Berufliches ist, gerne unter dem vollen Namen Christopher Flato, so wie mich sonst nur meine Oma nennt.
Christopher Flato.
Okay. Also ohne Flato dann natürlich, aber ja. Da darf auch mal der volle Name stehen.
Deine Oma spricht sich immer mit vollem Namen.
Christopher Flato. Nee, dann weißt du, dass irgendwas im Busch ist. Dann hast du irgendwas Böses gemacht.
Wenn der volle Name ausgesprochen wird. Alles klar, dann wir sehen uns zu einer Folge zu einer Session StarCraft. Und die Tech und Trara-Hörer, wir hören uns in der nächsten Woche, also nächsten Montag wieder.
Alles klar. Tschüss.